Hallo und einen schönen Abend zum heutigen LoRa-Magazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Moritz Fitzek. Die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland haben am gestrigen Mittwoch den Wasseratlas 2025 veröffentlicht. Er illustriert auf 60 Seiten anschaulich, warum die Ressource Wasser stark unter Druck steht und zeigt die bestehenden Lösungsansätze, um die Verfügbarkeit der Grundlage allen Lebens weltweit zu sichern.
Wichtig, dass wir den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Wasserkrise deutlich machen. Also, dass diese Wasserkrise nicht mehr längst nur ein entferntes Zukunftsszenario ist. Wir sehen, Extremwetterereignisse nehmen zu, weltweit, aber auch hier bei uns. Und durch die Erderwärmung steigen die Temperaturen, dadurch ändert sich die Art und Weise, wie sich das Wasser bewegt. Und die Folgen sind eben Dürre, Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme.
Das sagt Inka Dewitz, Fachreferentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Das Gespräch hören Sie zu Beginn unseres heutigen Magazins. An weiteren Themen haben wir für Sie Geschichtsvergessen, die Atomkraftpläne einer CDU-geführten Regierung, ein Starbucks in der Eisenbahnstraße zu einem Fake in Leipzig sowie künstliche Intelligenz, ein Feature. Und nun wünschen wir Ihnen ein interessantes LoRa-Magazin.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Der Wasserkreislauf unseres Planeten gerät durch Übernutzung, Verschmutzung und die Zerstörung intakter Landschaften zunehmend aus dem Gleichgewicht. Industrie, Digitalisierung, die Produktion von Kleidung, Fahrzeugen und Nahrungsmitteln beanspruchen weltweit große Mengen an Wasser. Das gefährdet Ökosysteme, die Nahrungsmittelversorgung und die Wasserqualität. Inka Dewitz ist Fachreferentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir sprachen mit ihr über die Inhalte des gestern veröffentlichten Wasseratlas 2025.
Wichtig, dass wir den Zusammenhang zwischen der Klimakrise und der Wasserkrise deutlich machen. Also, dass diese Wasserkrise nicht mehr längst nur ein entferntes Zukunftsszenario ist. Wir sehen, Extremwetterereignisse nehmen zu, weltweit, aber auch hier bei uns. Und durch die Erderwärmung steigen die Temperaturen, dadurch ändert sich die Art und Weise, wie sich das Wasser bewegt. Und die Folgen sind eben Dürre, Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme. Es ist wichtig zu verstehen, dass das auch was mit uns zu tun hat und wie wir mit unseren Ökosystemen umgehen und umgegangen sind. Also über Jahrhunderte hat der Mensch eingegriffen in Wasserkreisläufe. Unser Einfluss ist überall spürbar. Wir begradigen Flüsse, wir versiegeln Flächen. Roden, Wälder, Moore sind entwässert. Hinzu kommt Wasserentnahme für Landwirtschaft in einigen Regionen. Das ist extrem viel. Auch die Industrie verbraucht viel Wasser, auch Haushalte. Und die Verschmutzung von Gewässern, von Grundwassern durch Einträge aus der Chemie, Düngemittel, Pestizide, all das sind riskante Entwicklungen, die zusammenhängen und die mit uns zusammenhängen, mit unserer Gesellschaft, mit unseren politischen Entscheidungen. Und auch mit der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen. Das war uns eben wichtig, das einfach nochmal zusammenzufassen. Es ist eine sehr breite Geschichte über das Wasser.
Sie sagen ja in diesem Zusammenhang, Wasser sei ein Menschenrecht.
Ja, also Wasser ist ein Menschenrecht. Das ist von der UN seit 2010 so deklariert worden. Also Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Doch weltweit und auch hier bei uns in Europa wird die Verfügbarkeit von sauberem Trinkwasser zunehmend zu einer Herausforderung. Schon heute leiden über 3 Milliarden Menschen unter Wasserknappheit. 2,2 Milliarden Menschen haben eben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und also wenn man guckt, über 1/4 der Weltbevölkerung hat eben keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser. Und gerade in ärmeren Regionen leiden die Menschen unter den Folgen von Dürre, von Überschwemmung und Wassermangel. Und es trifft immer oft die Menschen, die bereits eh schon in Armut leben. Und Wasserknappheit hat auch ganz viel mit Geschlechterungleichheiten zu tun. Das hängt eng zusammen, weil vor allem junge Mädchen oder Frauen für die Beschaffung vom Wasser verantwortlich sind. Zum einen, also müssen oft ganz weite Wege gehen in einigen Regionen, um Wasser zu besorgen, und in dieser Zeit können sie eben nicht zur Schule gehen oder können ihren Lebensunterhalt nicht verdienen, und dadurch steigt die Ungleichheit noch mehr. Also die Wasserkrise oder Wasserarmut in einigen Regionen gefährdet die Ernährungssicherheit, zwingt viele Menschen zur Migration und auch Konflikte um Wasser verschärfen sich. Also jedes Jahr sehen wir über 120 Konflikte um Wasser und diese Zahlen werden wahrscheinlich in Zukunft steigen.
Sie sprechen ja von einer gerechten Verteilung von Wasser. Das hatten Sie ja kurz angesprochen. Was dazukommt, gibt ja eine immer noch stärkere Privatisierung in diesen Bereichen. Können Sie da Beispiele sagen?
Also vorab erstmal wichtig ist zu sagen, Wasser gehört uns allen. Wasser sollte als Gemeingut betrachtet werden und stattdessen wird Wasser privatisiert. Es wird in Wasser investiert. Also Konzerne wie Nestle zum Beispiel kaufen Wasserquellen auf, bezahlen geringe Preise dafür und verkaufen dann das abgefüllte Wasser teurer weiter. So wird eben unser Gemeingut Wasser zu einem Geschäftsmodell. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht unbedingt zu gleicher Verteilung und gerechter Verteilung beiträgt. Wenn man guckt, ne, was könnte man dagegen tun? Also der Wasserpreis ist hier ein zentraler Hebel zur Senkung des Verbrauchs. Also gerade ne, wenn man auch in die Industrie reingeht, Wasserverbraucher und auch die Betreiber von Infrastruktur, die sollten vielmehr auch als Verursacher von Umweltschäden stärker auch an den Kosten dann beteiligt werden oder mit einbezogen werden. Und über den Wasserpreis lässt sich da einiges regeln. Das sollte natürlich sozial ausgestaltet sein, aber umweltbezogene Kosten müssen eben auch in diesen Wasserpreisen mit einkalkuliert werden. Und das würde auf jeden Fall schon mal zu einer gerechteren Verteilung führen. Wir haben auch einen Artikel zur Privatisierung, zur Geschichte der Privatisierung, wo wir das auch noch mal ein bisschen ausführlicher beschreiben, dass viele Kommunen oder Städte das Wasser privatisiert haben, aber dass das letztendlich gar nicht zu einer besseren Wasserverteilung geführt hat oder zu sinkenden Kosten, sondern eher zu einer Verschlechterung. Also diese Geschichten, die wir da erzählen oder diese Beispiele, die wir nennen, zeigen auch nochmal, dass die Wasserversorgung eben da auch am besten funktioniert, wo sie in öffentlicher Hand bleibt.
Dann mal bei der Privatisierung, das heißt ja im Endeffekt dann, wer nicht genügend Geld hat, bekommt auch kein Wasser.
Ja, das kann man so sagen, genau. Und das trifft eben die ärmeren oder schwächeren, benachteiligten Personen in unserer Bevölkerung am stärksten. Und ne, da muss man gar nicht irgendwie in den globalen Süden schauen. Das sehen wir auch hier bei uns. Auch, ne, auch hier gibt es Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen. Obdachlose zum Beispiel, die haben nicht immer Zugang zu sauberem und ausreichend Wasser. Also das zeigt nochmal, also gerade so ärmere und benachteiligte Gruppen leiden am schnellsten darunter. Und wenn das Wasser nicht zugänglich ist oder zu teuer ist, dann können sich einige Menschen kein sauberes Trinkwasser leisten. Ne, was hier auch ich bin ja aus Berlin hier zugeschaltet, immer mehr im Gespräch ist, dass man öffentliche Wasserspender einrichtet, also einfach Trinkwasser für jeden verfügbar macht. Man auch in Restaurants Trinkwasser einfach mit auf den Tisch gestellt wird und nicht teuer verkauft aus Flaschen. Also das wären zum Beispiel so kleine Schritte in eine gerechtere Wasserwelt.
Abgesehen von der Privatisierung beschreiben Sie ja den Wasserhaushalt der Erde in der Krise. Um welche Krisensymptome handelt es sich denn?
Die Wasserkrise ist auch gleichzeitig eine Klimakrise. Also wir haben das gesehen, das ist für alles spürbar, dass eben Extremwetterereignisse zunehmen weltweit und wir haben mehr extreme Überschwemmungen. Also nur wenn ich nur daran erinnere, 2018, 2019, die starken Dürresommer, das hat zu erheblichen Waldbränden und zu Ernteausfällen geführt. Dann natürlich die Ahrtal-Katastrophe mit 135 Todesopfern, aber auch gerade im letzten Oktober die Bilder aus Spanien, das haben wir alle noch vor Augen und diese Extreme werden zunehmen, weil sich eben durch die Erderwärmung die Temperaturen auch verändern, die steigen und die Art und Weise, wie sich Wasser auf dem Planeten bewegt, ändert sich und das bringt die Wasserkreisläufe aus dem Gleichgewicht. Also das führt dann eben dazu, dass dann in einigen Regionen mehr Wasser runterkommt und in anderen Regionen es dann über einen längeren Zeitraum eben gar nicht mehr regnet und keine Niederschläge gibt und das hat Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion, auf die Landwirtschaft und auf die Versorgung insgesamt. Und hinzu kommt eben auch noch, dass durch unsere wie ich schon erwähnt habe, die deutlichen Eingriffe, die wir als Menschen in den Wasserkreislauf oder in unsere Ökosysteme gemacht haben. Manche Forscher sogar schon davon sprechen, dass es gar keine natürlichen Wasserkreisläufe mehr gibt, weil der Einfluss von uns Menschen so groß geworden ist, dass wir unsere gesamte Umwelt umgebaut und umgestaltet haben. Und es gibt auch Gegenden, wo so viel Grundwasser entnommen wird, zum Beispiel durch die Landwirtschaft, durch die Bewässerungslandwirtschaft, dass man auf Knappheitssituationen zusteuert. Und selbst wenn jetzt noch das Wasser zur Verfügung steht, wissen wir nicht, ob das für zukünftige Generationen auch noch gilt. Wasser ist weltweit ungleich verteilt. Und wenn man in Regionen, wo es eh schon wenig Wasser gibt oder wenig Niederschläge, die Grundwasservorkommen anzapft durch tiefe Brunnen, dann werden Reserven aufgebraucht, die sich nur über einen sehr, sehr langen Zeitraum wieder erneuern. Also diese Grundwasser, das Wasser, was in tiefen Grundwasserschichten ist, das braucht Jahrhunderte bis Jahrtausende, bis es wieder aufgefüllt ist. Solche Regionen haben wir zum Beispiel im nördlichen Indien, in Pakistan oder auch im Westen der USA. Und das ist riskant. Das schafft eine riskante Situation für unsere Zukunft.
Das waren jetzt alles Inhalte dieses Wasseratlases, den Sie gestern veröffentlicht hatten. Wo kann man denn diesen Atlas bekommen?
Ja, den kann man bei uns auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung runterladen als PDF. Sie können ihn auch bestellen, kostet nichts. Also einfach eine kurze E-Mail oder ein Bestellformular ausfüllen und dann wird Ihnen der Atlas auch nach Hause geschickt. Man kann ihn auch für Schulen sozusagen in größeren Mengen bestellen, also als Klassensatz. Und wenn Sie am Montag kommender Woche, am 13. Januar in Berlin sind, da haben wir auch mal eine Veröffentlichungsveranstaltung zum Wasseratlas. Und bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung liegt der dann auch aus.
Soweit Inka Dewitz, Fachreferentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung über die Inhalte des Wasseratlas 2025. Der Atlas kann von der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung heruntergeladen werden unter www.böll.de/wasseratlas. Ich wiederhole mal www.boell.de/wasseratlas.
Die Nachrichten bei Lora München.
Die Meldungen im Überblick. Tarifkampf Post. Vorerst ohne Annäherung. Mehr als 500.000 Menschen ohne Wohnung. Mordprozess nach Angriff auf Obdachlosen. Reuss-Gruppe Gewaltabsichten verneint. Sowie Demonstration gegen Rechts in Österreich. Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Deutschen Post haben die Tarifparteien in der ersten Runde am gestrigen Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben keine Annäherung erzielen können. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderte die Geschäftsführung der Post zur Vorlage eines verhandlungsfähigen Angebots auf, wie sie am Abend mitteilte. Geplant sind zunächst 3 Verhandlungsrunden. Verdi fordert 7% mehr Lohn und zusätzliche Urlaubstage für die 170.000 Tarifbeschäftigten des Unternehmens. Die Unternehmensseite verwies darauf, es müsse eine Balance zwischen Lohnsteigerungen und wirtschaftlicher Tragfähigkeit gefunden werden. Die zweite Tarifrunde soll am 23. und 24. Januar stattfinden. Das dritte Treffen ist laut Verdi für den 12. und 13. Februar geplant. Die Zahl der in der BRD als wohnungslos geltenden Menschen hat sich innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. 531.600 Menschen ohne eigene Wohnung zählte der gestern veröffentlichte zweite Wohnungslosenbericht der Bundesregierung Anfang 2024. Der Großteil sei in staatlichen Unterkünften oder bei Angehörigen oder Freunden untergebracht. Grund für den starken Anstieg sei, dass ukrainische wohnungslose Geflüchtete mitgezählt wurden. Auch die Zahl der Obdachlosen ist deutlich angestiegen. Anfang 2024 lebten 47.300 Menschen auf der Straße oder in Behelfsunterkünften. 2022 waren es 37.400. Laut neuestem Bericht eine Untererfassung. 8 Monate nach der tödlichen Attacke auf einen Obdachlosen in Immenstadt im Allgäu hat der Mordprozess gegen den jugendlichen Tatverdächtigen begonnen, wie ein Sprecher des Landesgerichts Kempten bestätigt. Am 7. Mai 2024 soll der Tatverdächtige den Mann mit mehreren Schlägen attackiert haben. Das Opfer sei zu Boden gegangen und schließlich an einer schweren Hirnverletzung gestorben. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass der Jugendliche durch seine Handlungen Macht und Stärke demonstrieren wollte. Einer der Angeklagten im sogenannten Reichsbürgerprozess hat den Vorwurf eines gewaltsamen Umsturzes von sich gewiesen. Er sei ein Handwerker aus dem Schwarzwald und habe nicht die Absicht gehabt, Menschen zu töten, heißt es in einer Erklärung des 42-Jährigen, die sein Anwalt am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Stuttgart vorlas. Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann vor, sich spätestens im Juni 2022 der Gruppe um Heinrich den 8. Prinz Reuß angeschlossen zu haben. Er soll im Führungsstab des militärischen Arms gewesen sein. Er habe nicht in öffentliche Gebäude eindringen wollen und Regierungsmitglieder festzunehmen oder gar zu töten, ließ der Angeklagte nun verkünden. Er habe stattdessen daran geglaubt, dass ein internationaler Geheimbund die Regierung stürzen werde. Dutzende Organisationen wollen heute in Wien gegen eine mögliche Regierung unter der Führung der rechten FPÖ protestieren. Es droht ein autoritärer Angriff auf Demokratie, Menschenrechte, Umweltschutz und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land, heißt es im Protestaufruf der Organisatoren. Die Kundgebung unter dem Motto Alarm für die Republik soll am Abend auf dem Ballhausplatz vor dem Kanzleramt stattfinden. Hinter der Veranstaltung stehen soziale und kirchliche Organisationen sowie Gruppen, die sich für Umweltanliegen und Flüchtlinge einsetzen. Im September hatte die FPÖ erstmals eine Nationalratswahl gewonnen. Die drei Parteien der Mitte, ÖVP, SPÖ und liberale Neos, scheiterten danach mit dem Versuch, sich auf eine Koalition ohne die Ultrarechten zu einigen. Jetzt will FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Regierung mit der konservativen ÖVP bilden. Die ÖVP ist gesprächsbereit, doch sie fordert von der als russlandfreundlich geltenden FPÖ ein Bekenntnis zur Europäischen Union und zu westlichen Demokratien. Und das waren die Nachrichten bei Radio Lora.
Werbung bei Lora.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Lora München, das freie Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Die bisherigen Umfragen legen nahe, dass die Unionsparteien nach den Wahlen am 23. Februar 2025 Regierungsverantwortung übernehmen werden. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg gibt zwar grundsätzlich keine Wahlempfehlungen, weil sie parteienunabhängig arbeitet. Das CDU-Wahlprogramm allerdings werfe einige Fragen auf. Führende CDU-Politiker erklärten, der Atomausstieg in Deutschland sei ein Fehler gewesen. So heißt es in neuen Energieagenda für Deutschland. Das Abschalten der verbliebenen Atomkraftwerke zum 15. April 2023 sei eine ideologisch begründete Fehlentscheidung der Ampel. Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, sagt dazu, wir halten das für geschichtsvergessen. Nach dem Tsunami und der Reaktorkatastrophe von Fukushima waren es die Unionsparteien und die FDP, die den Atomausstieg forciert hatten. Aus gutem Grund. Wir haben mit ihm gesprochen.
Ja, wir haben heute eine Pressemitteilung herausgeschickt, die hat regionale und überregionale Bedeutung. Regional, weil wir in Gorlim ein Zwischenlager haben mit hochradioaktiven Abfällen, das seine Genehmigung schon im Jahr 2034 verliert. Und die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung beginnt dieses Jahr schon mit den Vorbereitungen für einen Scoping-Termin, also für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Das heißt, wir müssen uns kümmern um die Frage, wie geht man mit dem Atommüll um? Und wir in Gorlim haben ja sowieso in dieser ganzen energiepolitischen Debatte immer alles von hinten diskutiert. Also wir haben ja immer mit dem Atommüll zu tun gehabt, sei es das Endlagerprojekt, ursprünglich ja eben auch mit einer Wiederaufarbeitungsanlage, wie später in Wackersdorf. Also als Entsorgungsprojekt wurde das ja tituliert. Und von daher haben wir uns an diese Partei gewandt, weil wir davon ausgehen, die wird in irgendeiner Form in der nächsten Bundesregierung eine Rolle spielen, wahrscheinlich sogar die Nase vorhaben. Und wir sind irritiert, dass eine Partei, die nach Fukushima zusammen mit der FDP den Atomausstieg letztlich beschlossen hat, auf einmal erklärt, dass der Ausstieg aus der Atomkraft ein Fehler gewesen sei. Und alle diejenigen, die sagen, bitte bleibt bei diesem Atomausstieg, ja, denen wird vorgeworfen, sie würden eine ideologisch begründete Fehlentscheidung verteidigen. Also das ist für uns so der Ausgangspunkt gewesen.
Sie bezeichnen ja diese eventuelle Politik der CDU, was die Atomkraft betrifft, als einen Schritt rückwärts.
Das ist nicht nur ein Schritt rückwärts, es ist auch geschichtsvergessen. Gerade weil ja unter Angela Merkel, und sie hat ja gerade auch in ihrem Buch und in den Debatten dazu nochmal betont, wie wichtig das war, auszusteigen aus der Atomkraft. Sie hätte nie gedacht, hat sie gesagt, wie in einem hochentwickelten Industrieland wie Japan etwas so Unwahrscheinliches passiert wie in Fukushima. Also wer das wegwischt, ist sowas von geschichtsvergessen. Aber es gibt natürlich neben dieser Debatte um die Gefährlichkeit, die Gefahren, die davon ausgehen und den Atommüll, auch noch wirtschaftliche Aspekte, die so eindeutig gegen die Atomkraft sprechen, sodass wir gar nicht verstehen können, wie man an diesem Atomhype irgendwie teilhaben will. Es ist so wenig faktenbasiert, wenn man sich mal anguckt, wie die Energieversorgungsunternehmen, die vier großen, zu diesem Thema stehen. Also NBW, Georg Michels, der Chef von NBW, sagt, wir glauben nicht, dass der Neubau von Kernkraftwerken in Deutschland eine Lösung zu den Fragen der heutigen Problemstellung der Energieversorgung wären, sagt er gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Oder E.ON, ja, sagt, es sei ökonomisch nicht sinnvoll, Anlagen zurückzuholen, also wieder anzufahren. Guido Knott, Preußen Elektra, schließt es einfach aus, es sei zu teuer. Und gerade mit Blick auf das AKW Isar 2 sagt er, das sei eher utopisch, ja, dass dieses AKW wieder anfährt. Und der RWE-Chef Markus Kreber hat sich ähnlich geäußert. Von daher glauben wir, dass es eher so ein Versuch, selber ideologisch den Pro-Atom-Hype zu nutzen, um da Stimmen einzusammeln. Anders können wir uns das gar nicht erklären.
Aber wer gibt denn der Atomkraft noch eine Stimme?
Wirtschaftlich sehe ich niemanden, der das macht. Der bayerische Ministerpräsident, ich spreche ja nun gerade mit einem bayerischen Sender, der meint ja, Isar 2 sei wieder anfahrbar. Er merkt aber vielleicht, dass das ökonomisch Unsinn ist und dass das technisch auch gar nicht mehr sinnvoll ist und schwadroniert jetzt von einer bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit in dem Sektor. Die CDU bundesweit spricht eher von einer Zusammenarbeit mit Frankreich. So etwas Ähnliches haben wir ja in Lingen bei der Brennelementefertigung. Das ist ja ein Framatom-Projekt auf deutschem Boden, was versucht nun ausgerechnet mit Rosatom, dem russischen Giganten auf dem Gebiet, ein Joint Venture anzustreben. Also ich glaube, es geht um Stimmen sammeln und nicht wirklich um eine weitere Nutzung, den Wiedereinstieg oder das Wiederanfahren von Atomkraftwerken. Wer auf Atomkraft setzt, muss letztlich sich auch mit der Frage befassen, dass die Atommüllentsorgung nicht gelöst ist. Ja, wir sind ja mittendrin im Endlagersuchverfahren, auch das Wendland Lüchow-Dannenberg hier, auch nach dem Entscheiden des Salzstocks Gorlims, wo nun zurückgebaut wird, ja, wir sind ja trotzdem von diesem Thema betroffen. Also nicht nur wegen der Zwischenlagerung, die wir hier haben, sondern weil auch wir hier von vier Tongebieten berührt sind, die als potenziell geeignet gesehen werden mit Blick auf die Atommülllagerung. Also wer das nicht vor Augen hat, dass es letztlich bisher keine wirkliche Lösung für die Atommülllagerung gibt, der ist auch geschichtsvergessen. Also es kommen so viele Aspekte zusammen, wo wir gesagt haben, wir möchten einfach mal die CDU direkt ansprechen. Sie sollen mal direkt antworten. Denn schließlich ist Wahlkampf. Wir sind zwar als Bürgerinitiative Parteien unabhängig, aber man wird doch solche Fragen stellen müssen jetzt.
Was ist denn der Inhalt Ihres Briefes an die CDU?
Also wir möchten eine Stellungnahme haben zu diesem Energieprogramm, was die CDU geschrieben hat und warum sie überhaupt auf Atomkraft setzen. Da werden Sie sagen, Technologieoffenheit, aber das reicht ja nicht. Wir möchten diesen Irrsinn erklärt bekommen, dass man auf Atomkraft setzt, wenn die Konzerne sagen, das rechnet sich alles nicht mehr. Und wir möchten vor allem eine Stellungnahme auch zu der Atommüllentsorgung, weil dieses Endlagersuchverfahren, was über ja die Parteiengrenzen hinweg auf den Weg gebracht wurde, lebt ja gerade von diesem Konsens Ausstieg aus der Atomkraft und deshalb mit Einschluss von Umweltverbänden und Initiativen ja zu schauen, welchen Weg es gibt, welche Möglichkeiten es gibt für die nukleare Entsorgung, also Stichwort Endlagerung.
Soweit Wolfgang Ehmke, Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, über seine Bedenken, was die zukünftige Atompolitik einer CDU-geführten Bundesregierung betrifft. In den vergangenen Tagen tauchten im Stadtgebiet Leipzig verschiedene Fake-Plakate auf, die für fiktive Bauprojekte, allerdings mit offiziellen Logos der Stadt sowie Firmen warben. Für Radio Blau war der Autor in der Eisenbahnstraße, wo so ein Plakat für den Bau und die Eröffnung eines Starbucks warb. Ein Starbucks also für die Eisenbahnstraße trägt auf jeden Fall zur Unterhaltung bei.
Hurra, hurra! Bald ist er auch in der Eisenbahnstraße in Leipzig da. Darf es ein Double Chocolate Java Chip Frappuccino Double Decaf sein? Dann habe ich genau das Richtige für euch. Starbucks in der Eisenbahnstraße Leipzig. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und euer Name auf einem Becher mit köstlichem Pumpkin Cream Golden Macchiato Foam Cold Latte. Von klassischem Peppermint White Chocolate bis hin zu saisonalen Spezialitäten wie einem Cold Brew with Non-Dairy Vanilla Sweet Cream, Cold Foam Double Quarter, Strawberry Cinnamon Spice. Hier gibt's einfach alles. Starbucks Eisenbahnstraße. Wir machen dich Kaffee.
War das ein echter Werbespot für ein Starbucks-Kaffee in der Eisenbahnstraße? Nein, aber so könnte er vielleicht klingen, wenn es nach einer mutmaßlich aktivistischen Guerilla-Aktion der vergangenen Tage geht. Im Stadtgebiet Leipzig tauchten mindestens drei Plakate auf, die im Leipziger Osten, im Lene-Vogt-Park und der Eisenbahnstraße für einige skeptische Blicke sorgten. In der Eisenbahnstraße wurde in einer leerstehenden Häuserlücke die Eröffnung einer Filiale des US-amerikanischen Unternehmens Starbucks angekündigt. Darauf stand, bevor es vor wenigen Tagen entfernt wurde, ab Juli sind wir auf der EISI zu finden, geplanter Fertigstellungstermin Juli 2025 sowie 50% für Anwohner im Juli. Doch die Plakate sind Fakes, wie verschiedene mittlerweile sogar nationale Medien berichteten. Das Schild in der Eisenbahnstraße mit einer täuschend authentisch wirkenden Fotomontage verwendete sogar das Original Starbucks-Logo. Ebenfalls war dort zu lesen, dass das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege den Bau genehmigt habe. Das Rathaus dementierte das gegenüber MDR Sachsen. Wer für die Plakate im Stadtraum verantwortlich war und was die Motivation dahinter ist, bleibt bisher unbekannt. Grund genug, mit Menschen vor Ort zu reden, wie sie denn einen Starbucks in der Eisenbahnstraße finden würden. Am Dienstagabend begab ich mich ins Getümmel mit schwarzem Rollkragenpullover, Apple-Laptop und einem Koffeinspiegel von schätzungsweise 3 Promille. Die Reaktionen waren ziemlich eindeutig.
Scheiße.
Wieso?
Keine Ahnung.
Einfach weil Starbucks ist?
Ja. Fände ich ziemlich beschissen.
Warum?
Weil es eine freie Fläche ist. Es gibt genug schöne Cafés hier in der Ecke, die mir auch echt gut Kaffee anbieten. Warum sollte es einen Starbucks hier geben?
Also ich bräuchte das nicht.
Warum? Also
weil ich nicht zu Starbucks gehe.
Und würde es hier reinpassen, so rein optisch auch so in die Eisenbahnstraße?
Nach meinem Gefühl nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Lieber nicht.
Keinen schönen Kaffee trinken hier?
Es gibt auch kleinere Kaffeeketten, wo man definitiv toll Kaffee trinken kann. Ich glaube, da brauchst du keinen Starbucks hier.
Keine Kette einfach mal.
Genau, also muss nicht.
Also ich glaube nicht, dass hier ein Starbucks überleben würde. Die Gentrifizierung hier ist, naja, drücken wir es mal nett aus, mit Widerstand behaftet.
Sagen wir mal, Sie persönlich könnten das jetzt entscheiden. Sie würden sagen, kommt hier ein Starbucks hin oder nicht? Wie würden Sie sich da entscheiden?
Ein ganz klares Nein.
Dasselbe war, glaube ich, auch im Lene-Vogt-Park, dass da ein Parkplatz hin soll. Auf jeden Fall, die Idee finde ich lustig. Ja, es wäre jetzt gar nicht so unrealistisch, dass man solche Orte dann platt macht, um da einen Parkplatz hinzumachen, leider. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich gehe nie zu Starbucks, deswegen wäre es für mich jetzt kein großer Gewinn. Ich weiß auch gar nicht, ob man da noch raufkommt. Ich war jetzt allerdings auch ewig oder ich weiß nicht, ob ich wirklich schon mal auch auf dieser Brache gechillt hätte. Aber wegen mir muss es jetzt nicht noch mehr Starbucks geben.
I can't imagine building Starbucks here, I guess. It's pretty unlogical for me. But yeah, like if someone wants to do it, we can do whatever we want in our life. So yeah, good luck, I guess.
Doch ein Lichtblick am Ende des Kaffeebechers bleibt.
Ja, das besser von die Drucker hier machen Quatsch und dann trinken Alkohol und macht sehr laut und nicht so gut. Dann, wenn ein Laden hier öffnet, das ist sehr besser.
Also Sie wären für einen Starbucks hier?
Ja, auf jeden Fall.
Ergebnis meiner nicht repräsentativen Umfrage in der Eisenbahnstraße. Von allen Befragten mit einer klaren Meinung können sich immerhin unglaubliche 12,5% ein Starbucks in der Eisenbahnstraße vorstellen. Wird es irgendwann noch einen Starbucks in der Eisenbahnstraße geben? Im Juli dieses Jahres eher unwahrscheinlich. Bis dahin trinke ich Filterkaffee und beschrifte einzig und allein Kleidungsstücke mit meinem Namen.
Soweit der Beitrag unserer Kollegen vom Leipziger Radio Blau über die Fake-Meldungen über die Eröffnung von Starbucks-Filialen in Leipzig.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Um 16 Uhr beginnen wir mit K&K, Kleinkunst und Slammereien. Ab 17 Uhr machen wir weiter mit Ton in Ton. Um 18 Uhr folgt das Lora-Magazin wie immer mit aktuellen Themen und Meinungen. Ab 19 Uhr hören Sie Lora Kultur. Von 20 bis 21 Uhr gibt's den Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Und ab 21 Uhr hören Sie uns weiter auf DRB Plus und im Livestream. Ab 21 Uhr gibt's Kabarett und Kleinkunst. Und um 22 Uhr beendet Time for Jazz unser Programm vom morgigen Freitag. Schaltet ein!
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Im Kopfbau Riem gibt's morgen um 20 Uhr Koralle Meier von Martin Speer aus dem Jahr 1972. Ein Gastspiel vom Heimatlosen Das Vinzenz mit Musik von Adi Engel. Unter der Regie von Eos Schopol zeigt das Vinzenz Theater das Stück als Erstaufführung in München. Koralle Meier ist eine Private, die sich großer Beliebtheit bei den Männern, weniger bei den Frauen eines kleinen Dorfes erfreut. Altersbedingt plant sie einen Berufswechsel. Sie will Erber werden und ein Gemüsegeschäft mit Stehimbiss eröffnen. Doch diese Veränderung wird ihr nicht zugestanden. Politische Denunziation ist das wirkungsvollste Mittel, um Koralles Pläne zu durchkreuzen. Sie will sich rächen und wird dabei selbst zur Denunziantin. Mit scharfer, greller und abgründiger Komik geht Martin Speer in seiner Koralle Meier vor. In Zeiten, in denen faschistische Tendenzen wieder salonfähig werden und die Jagd auf Randgruppen, Fremde und AußenseiterInnen nicht zuletzt in Sprache und Ausdruck alltäglich ist, lässt sich Koralle Meier als dystopisches, albtraumhaftes Märchen neu erzählen. Ab 20 Uhr im Kopfbau Riem. Und am Samstag, den 11. Januar, findet von 14 bis 20 Uhr das Winterfest des Freisinger Café Übrig statt. Zur Feier gibt es eine Lesestunde, Geschenketauschbörse, ein Glücksrad und Live-Musik von Riku, Devil's Brew Blues Project, Mi Amiel und Lisa Fitzek und Band. Kommt also vorbei.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Weiter geht es mit unserer Kategorie KI, kooperieren oder ignorieren. Heute allerdings leider mit der vorerst letzten Folge dazu. Nein, doch nicht. Ist leider noch nicht da. Tja, was machen wir denn dann? Dann ist eine gute Frage. Dann erzähle ich euch derweil irgendwas anderes. Im letzten Monat ist auf Netflix eine wunderbare Film-Making-of erschienen, und zwar das Making-of zu RRR. Wer es nicht kennt, RRR ist vor 2 Jahren in Indien erschienen, ist ein indischer Film und hat den Oscar für die beste Filmmusik, für den besten Filmsong gewonnen. Oh, und jetzt ist aber auch das Making-of erschienen, wie auch immer. Schaut es euch an auf Netflix und jetzt kommt endlich der Beitrag von KI, kooperieren oder ignorieren. Viel Spaß!
KI, kooperieren oder ignorieren. Die generative Sendereihe über künstliche Intelligenz.
Das digitale Geschehen begleitet uns täglich, seit langem schon. Aber seitdem es als KI unseren Alltag und was darüber liegt, die höhere Welt sozusagen bestimmen will, da ist der Teufel los. KI ist natürlich nicht der Teufel. Oder ist da doch was dran? Nun, das ist ein eigenes Kapitel mit Raum nach oben und nach unten. Wir schauen jetzt mal zur Seite und entdecken bescheidene Möglichkeiten, die KI zu nutzen. Nämlich das zu erwecken, zu aktivieren, lebendig zu machen, was normalerweise bei digitalen Aktivitäten auf der Strecke bleibt. Die Lebendigkeit, der Austausch und damit das Verstehen, das Lernen, ja, und das Begreifen. Wir kommen zum Thema Zeitzeugen. Der Zeitzeuge berichtet über das, was er erlebt, erfahren hat und gibt die Geschichte damit authentisch weiter. Der Zeitzeuge, der in den späten Nachkriegsjahren über die Schrecknisse der Nazi-Herrschaft berichtete, der an die Schulen ging und mit den Jugendlichen ins Gespräch kam. Dieser Zeitzeuge ist zum Inbegriff der lebendigen Geschichtsvermittlung geworden. Die direkte Erzählung, der Austausch, das Fragen können, das Miterleben, das hat bei vielen Schülern die Türen geöffnet, hat sie teilnehmen lassen am Leiden, an der grausamen Geschichte.
Bald wird es keine lebenden Zeitzeugen und Zeitzeuginnen der NS-Verbrechen mehr geben. Was bleibt, sind die Erinnerungen in Büchern, in historischen Filmdokumentationen, in Ausstellungen und Bildungsprojekten. Seit Neuestem begegnen uns Holocaust-Überlebende auch virtuell. Die Zeugnisse treten an die Stelle der ZeugInnen. So sind im NS-Dokumentationszentrum erstmals im musealen Kontext zwei digitale Zeitzeugenprojekte präsent, in der Ausstellung von den Besuchern und Besucherinnen selbst ausprobiert werden können.
Und hier gibt es dann die Möglichkeit, mit den Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, als ob sie einem gegenüber säßen. Wir hören rein.
Und das letzte, der letzte Teil der Ausstellung ist, dass man sich überlegt, was kann ich denn machen, wenn die Zeitzeugen jetzt bald eben nicht mehr in der Lage sein werden, in Schulen zu gehen, Zeitzeugengespräche zu führen. Und da hat man dann eben zwei Projekte vorgestellt, die versuchen, mit der modernen Technik quasi Zeitzeugen hinüber zu retten, auch wenn sie selber nicht mehr fähig sind zu sprechen, sie doch interessant zu machen und weiterhin interessant zu halten. Diese 11 Stelen, die Sie hier haben, da können Sie eben auch jeweils bei diesem roten Knopf einstöpseln, zeigen Ihnen Zeitzeugen, die mit München, mit Bayern was zu tun haben. Und das sind die verschiedenen Beweggründe. Warum redet ein Zeitzeuge? Und so sehen Sie dann eben hier, wenn Sie einstöpseln, hören Sie aber na Ohr. Dann sind wir bei diesen zwei Beispielen. Was mache ich denn, ja, die Zukunft der Zeitzeugenschaft, wenn die Zeitzeugen eben nicht mehr reden werden? Und jetzt gibt es eben zwei große Projekte. Das ist das eine Projekt, was gerade gemacht wird. Das Projekt heißt LEDIT, Lernen mit digitalen Zeugnissen, ist ein Projekt, was mit der LMU zusammen gemacht wird und dem Leibniz-Rechenzentrum, und man versucht, ein sogenanntes Hologramm zu erstellen. Ja, man kann kein hundertprozentiges Hologramm erstellen, das geht nicht. Es ist eine Technik, die man in Amerika schon sehr auch in den Museen im Einsatz hat. Bei uns steckt man noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass dieses Projekt vorgestellt wird. Und man hat Zeitzeugen genommen, aber Naor hat sich zur Verfügung gestellt und Eva Umlauf. Und die haben sich quasi zwei Tage lang in so einen roten Ohrensessel reingesetzt und haben 1000 Fragen beantwortet. 1000 Fragen, die man sich angeguckt hat. Sie machen beide viele Zeitzeugengespräche, sie gehen durch Schulen, machen Veranstaltungen, und es werden ja doch immer dieselben Fragen im Normalfall gestellt. Na, die hat man sich rausgenommen, hat die beantworten lassen, dann hat man die Fragen, die Antworten quasi im Computer wieder auseinandergenommen und versucht, die so zu matchen, dass man sich jetzt hinsetzen kann an den Computer und entweder über das Mikrofon oder die Tastatur aber Naor eine Frage stellen kann, und er wird sie einem beantworten, auch wenn er überhaupt nicht vor einem sitzt. Das können wir quasi ausprobieren. Man muss sich hinsetzen, man nimmt diese Maus, geht dann auf diesen weißen Knopf, und dann kann man zum Beispiel fragen, hier gibt es ein paar Fragen, die aufgeschrieben sind, die auf jeden Fall funktionieren. Wenn man eine Frage stellt, die aber Naor nicht beantworten kann, sagt er, ich habe versucht, auf vieles eine Antwort zu finden, aber dazu habe ich keine gegeben. Ja? Und wenn wir jetzt fragen, muss man dann auf die Maustaste drücken, was ist Ihre Botschaft an die Jugend?
Ja, ich habe eine Botschaft an die Jugend. Leben ist eine feine Sache, macht es nicht kaputt. Dieses Geschenk bekommt man nur einmal. Es gibt kein zweites Mal. Passt auf, Kinder.
Und es ist schon faszinierend, ja, ne? Wenn man eine Frage stellt und der Computer quasi antwortet.
Ja, weil er wirklich Lebendigkeit simuliert.
Genau.
Das
genau.
Schafft die Technik in dem Fall. Das Gespräch.
Genau.
Die Wechselwirkung eben.
Genau. Und das ist das, was es natürlich spannend macht. Aber auch da gibt es natürlich wieder die Diskussionspunkte. Ist es tatsächlich ein Gespräch? Es findet ja eigentlich gar keine Wechselwirkung statt. Das ist ja ein gestelltes Gespräch. Und natürlich gibt es unglaublich viele Probleme. Was man sich wünscht, ist, dass man irgendwann so weit ist, dass man quasi mit diesem Abanaor, mit dieser Technik, zum Beispiel in den Kinosaal reingehen kann.
ne, Schulklassen einladen kann, im Kino sitzt und die Jugend dann mit ihrem Handy quasi Fragen an Abanaoa stellen kann, die er dann auf der Bühne sozusagen beantwortet, auch wenn er gar nicht vor Ort ist.
Ne? Nicht präsent ist, nicht aber präsent. Er ist auf diese Weise präsent.
Auf diese Weise ist er präsent, ja. Genau. Und das war sehr lustig, er war auch hier in der Ausstellung und hat sich dann selber Fragen gestellt. Eine leicht skurrile Situation.
Ja. Es ist aber gut ausgedacht, es ist gut, dieses Bild, dieser Sessel, der so halb Theater vermittelt, aber gleichzeitig Wohnzimmer, diese Mischung aus beiden, das finde ich schon gut gemacht.
Ja. Und ja, man versucht es eben jetzt zu perfektionieren. Das ist jetzt hier zum ersten Mal in der Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie haben hier auch die Fragebögen dazu. Es wird ständig betreut von der LMU und dem Leibniz-Rechenzentrum. Man guckt, Mensch, was werden denn für Fragen gestellt, die Abanaoa eben nicht beantworten kann. Was interessiert die Leute? Kann man das noch irgendwie nachrüsten? Kann man die Frage noch stellen? Kann man das erweitern? Ja. Um dann gerüstet zu sein, wenn Abanaoa eines Tages sagt, ich gehe nicht mehr.
Jetzt gehen wir ins Theater. Das Rationaltheater München hat mit Chen, so der Titel, den erstmaligen Versuch unternommen, eine Fusion aus Theater, Animation und künstlicher Intelligenz zu kreieren. Bekannte Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Hannah Arendt und Rio Reiser werden von Programmierern reanimiert. Und auf der Basis von authentischen Text- und Audioquellen können die Darsteller im Theater, aber auch das Publikum, mit diesen Personen in Kontakt treten, ins Gespräch kommen. In der Performance werden tiefgreifende Themen der künstlichen Intelligenz, der menschlichen Interaktion und der gesellschaftlichen Normen erforscht. Und dabei die einzigartigen Verhaltensweisen und Reaktionen der KI-Agenten einbezogen. Vom Kamingespräch ist die Rede, also sozusagen entsteht hier das Lagerfeuer im 21. Jahrhundert.
Wie kommt das Rationaltheater dazu, das noch nicht mal einen vernünftigen Taschenrechner in der Bar hat, sich jetzt mit KI, mit Robotik auseinanderzusetzen? Und der Grund ist relativ einfach. Wir waren eigentlich immer schon sehr nah am Puls der Zeit, sowohl technisch als auch inhaltlich. Und das ist vielleicht der Grund, warum es uns überhaupt noch gibt.
Wir haben ja heute ein paar Gäste. Ich werde mich vor allem mit Hannah Arendt unterhalten. Hannah Arendt ist eine der bedeutendsten politischen Theoretikerinnen des letzten Jahrhunderts. Sie hat sich auch als Historikerin und Publizistin einen Namen gemacht. Sie ist gebürtige Hannoveranerin gewesen, musste aber aufgrund ihrer jüdischen Abstammung 1933 aus Deutschland emigrieren. Sie hat einige Zeit in Paris verbracht, bevor sie dann in New York ansässig geworden ist. Wer vielleicht ihre politisch-theoretischen Schriften nicht kennt, kennt zumindest ihre Prozessbeobachtung vom Eichmann-Prozess aus Jerusalem. Da hat sie damals die Banalität des Bösen definiert, ein Begriff, der für viel Kontroverse gesorgt hat.
Und ich würde Albert Einstein vorstellen, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er ist Physiker, Wissenschaftler und Nobelpreisträger. Er ist 1879 in Ulm geboren, stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie und mit seiner Relativitätstheorie revolutionierte er die Wissenschaft und hat einen bedeutenden Beitrag oder Beiträge geleistet zum Verständnis des Universums. Er musste dann vor den Nationalsozialisten in die USA emigrieren und dort engagierte er sich bis zu seinem Tod 1955 für Frieden, Völkerverständigung und soziale Gerechtigkeit.
Und ich, mein Gesprächspartner ist Rio Reiser. Rio Reiser ist vielleicht einer der ganz großen Figuren des Widerstands des letzten Jahrhunderts, des vielleicht größten Jugendwiderstands für Ökologie, für Menschenrechte. Fragen wir noch mal die Hanna, was die dazu sagt.
Hallo Hanna, wie geht's dir heute Abend?
Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Ich bin heute etwas müde von all den vielen Gesprächen, die ich gehabt habe, aber es war auch sehr interessant. Und selbst, wie ist dein Tag gewesen?
Mir geht es auch ganz gut, ich bin tatsächlich auch müde. Wir hatten ja gemeinsame Gespräche die letzte Nacht auch. Ich würde gerne da nochmal anknüpfen und wir haben uns gestern auch schon drüber unterhalten. Für dich ist ja der Mensch als verantwortungsvolles Wesen, als moralisches Wesen, ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn du jetzt heute dir die Welt anschaust, wir zerstören eigentlich unsere Lebensgrundlage. Es scheint nicht so, dass ein Großteil der Menschen Verantwortung übernehmen möchte für das eigene Handeln. Was können wir tun? Wie können wir das ändern? Wie können wir dazu führen, dass Menschen verantwortungsbewusster werden?
Das ist eine wichtige und schwierige Frage. Ich denke, eines der Probleme ist, dass Menschen ihre Verantwortung für die Welt oft nicht ausreichend bewusst ist. Wir neigen dazu, uns auf unsere individuellen Probleme zu konzentrieren und zu vergessen, dass wir Teil größeren Gesellschaft und Natur sind. Darüber hinaus schützt uns die moderne Technologie und unsere Lebensweise davor, die Folgen unserer Handlungen zu spüren. Um das zu ändern, müssen wir uns bewusst werden, welche langfristigen Auswirkungen unsere Handlungen auf die Welt haben und uns der Verantwortung für unsere Umwelt stellen.
Da gebe ich dir recht, aber das Problem ist natürlich, also eigentlich das ganze Wissen ist ja da. Und woran hapert es denn dann? Also ich glaube, wir wüssten, es ist eigentlich klar, was die Lösungen sind für die meisten Probleme. Es ist klar, wo man bestimmte Einschnitte in Kauf nehmen müsste, wo man sein Verhalten ändern müsste. Und eigentlich ist auch klar, dass das Ganze für uns alle Konsequenzen hat. Stimmt schon. Für uns hier gerade im Westen ist es vielleicht noch nicht ganz so spürbar wie im globalen Süden. Hast du konkret einen Vorschlag, wie wir die Leute irgendwie aufrütteln können, wie wir die Leute erreichen, dass sie tatsächlich ja, mehr Gestaltungskompetenz entwickeln und sagen, hey, ich möchte irgendwie ein gutes Leben leben, damit wir auch später alle noch was haben von der Erde?
Ja, du hast recht. Es kann frustrierend sein, alle Lösungen zu kennen und zu sehen, dass sie immer noch nicht umgesetzt werden. Ich glaube, was uns davon abhält, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, ist unsere Gier nach Komfort und Bequemlichkeit. Die meisten von uns sind nicht bereit, auf bestimmte Freiheiten oder unseren Lebensstil zu verzichten, um die Umwelt zu schützen oder andere zu unterstützen. Und wenn wir ehrlich sind, verhalten wir uns oft selbstegoistisch, obwohl wir es besser wissen sollten.
Danke, Hanna. Wir haben ja heute noch zwei andere Gäste, unter anderem Albert Einstein. Gibt es denn irgendeine Frage, die du an Albert Einstein hättest? Irgendwas, was dich interessiert, was du ihn gern fragen würdest?
Natürlich gibt es so viele Fragen, die ich Albert Einstein stellen würde. Ein Thema, das mich besonders interessiert, ist seine Vision für die Zukunft, insbesondere die Rolle der Wissenschaft in unserer modernen Welt. Es würde mich auch interessieren, welche Lehren er aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen würde und wie er unsere heutigen politischen Strömungen bewertet. Und natürlich könnte ich den ganzen Abend über seine Theorie der Relativitätstheorie und seine Mathematik sprechen. Es gibt wirklich so viele Dinge, die ich ihn gerne fragen würde.
Das sind interessante Themen. Wenn ich noch leben würde, würde ich mich definitiv für eine Welt einsetzen, in der die Wissenschaft und die Vernunft die Oberhand gewinnen. Ich glaube auch, dass wir aus dem Zweiten Weltkrieg viel lernen können, besonders über die Gefahren der Machtgier und der blinden Ideologien. Die heutigen politischen Strömungen sind teilweise besorgniserregend und lassen uns die Wichtigkeit der Demokratie und der Verteidigung unserer Werte verstehen.
Hallo Albert, ich möchte dich auch begrüßen. Wie waren für dich denn die letzten Abende im Rationaltheater?
Danke für eure Anwesenheit. Ich habe den Besuch im Nationaltheater als sehr angenehm empfunden. Es ist immer schön, wenn Menschen ihr Interesse an Kultur und Kunst zeigen. War die Aufführung denn interessant?
Ja, es ging ja um deine Aufführung. Eine Frage zur Moral. Du hast ja mit dem ungarischen Physiker Leo Szilard einen Brief an Roosevelt, den Präsidenten der USA, geschrieben, um die Atombombe zu initiieren. Und aber während des Ersten Weltkriegs warst du ein überzeugter Pazifist, hast dich sogar aus der preußischen Staatsbürgerschaft entlassen lassen, um nicht zum Wehrdienst eingezogen zu werden. Wie wurdest du vom Pazifisten zum Atomwaffenbefürworter?
Ja, ich verstehe, warum das für dich verwirrend wirkt. Ich muss zugeben, dass ich eine recht paradoxe Position innehatte. Als Pazifist stand ich für die Ablehnung von Gewalt und Militarismus, aber gleichzeitig erkannte ich auch den potenziellen Nutzen der Atombombe, um Deutschland und Japan im Krieg zu besiegen und so letztendlich den Krieg zu beenden. Ich glaube, das war eine schwere Entscheidung für mich, weil ich in einen inneren Konflikt zwischen meinem Herzen und meinem Verstand geriet.
Und wie war es für dich, als die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki fielen und Zerstörung verursachten und Tod und Leid?
Als ich von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki hörte, war ich tief erschüttert und hatte ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Zum einen war die Zerstörung und der Tod so verheerend, dass es mir das Herz brach. Zum anderen war ich erschrocken darüber, dass etwas so Schreckliches von Menschenhand geschaffen werden konnte. Es war eine Zeit voller Schuldgefühle und Verzweiflung für mich.
Die klare Dezembernacht, die an Tausenden von Sternen.
Es war unser Ansatz, dass wir nicht möchten, dass die KI nur für kommerzielle Interessen und zum Beispiel Rüstungsinteressen okkupiert wird, sondern wir möchten auch ein Stück von der KI für die Kunst und für die Kultur sozusagen beanspruchen und wir möchten ein Stück vom Kuchen für die Kultur einfach haben. Und das war unser Ansatz im Rationaltheater, dass wir sagen, okay, die KI ist jetzt nicht nur etwas, was mehr oder weniger von rein kommerziellen Interessen okkupiert wird.
Und dass dann wirklich da was bleibt. Denn bei den Zuschauern bleibt was nach diesem Abend. Und das ist gut.
Und damit sind wir auch wieder am Ende des heutigen Lore-Magazins angelangt. Jetzt geht's weiter mit dem Öko-Magazin Rainbow. An der Technik mitgearbeitet und begleitet sie auch noch weiterhin Günther Bauer. An der Sendung mitgearbeitet hat Sabine Heckmann. Verantwortlich für die Sendung war Walter Heindl. Am Mikrofon verabschiedet sich Moritz Witzig und wünscht weiterhin einen interessanten Donnerstagabend bei Lora München. Bleiben Sie dran!
Programmhinweise.
Das Lora-Magazin. Das Forum für Gegenöffentlichkeit
auf der 92.4. Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Auf www.lora924.de können Sie das Magazin eine Woche lang unter der Rubrik Hörbar nachhören.
Am Freitag um 17 Uhr ist unser Gast einer der Gründerväter unseres Senders Radio Lora München, Eckhard Thiel.
Ton in Ton.
Daydream. Jeden zweiten Mittwoch ab kurz nach 10 auf Lora München. Shoegaze, Postpunk, Dreampop, Postrock und Elektronika. Mit